Einen schönen guten Morgen allerseits. Lass mich beginnen mit einem Zitat, und zwar ein Zitat von Ulrich Parzani, einem deutschen Evangelisten. Viele werden ihn sicherlich auch kennen. Und zwar hat Parzani einmal Folgendes gesagt: Viele Menschen glauben, dass der Mensch an sich gut ist und nur die Umstände ihn böse machen. Die Wahrheit ist aber umgekehrt: Der Mensch an sich ist böse und die Umstände verhindern oft Schlimmeres. Soweit das Zitat. Mir ist dieser Satz im Kopf hängen geblieben. Ich habe ihn live gehört. Parzani hat ihn seinerzeit in Chemnitz gesagt. Und ich glaube, der Mann hat recht mit dem, was er sagt. Er redet von Umständen, und die Umstände haben sich ja in diesen Tagen der Corona-Krise ganz schön verändert und vieles ist auf den Kopf gestellt. Wir haben in unserer Predigtreihe jetzt das Thema oder den Namen Stubenhocker gegeben. Ja, und wirklich sind viele von uns ja jetzt zu Hause. Unsere Kinder gehen seit 14 Tagen nicht mehr in die Schule, haben jetzt dann sowieso Osterferien. Unsere Studenten, da ist es umgekehrt, die haben jetzt ihre Ferien gehabt, ihre Semesterferien, gehen aber jetzt nicht mehr zur Uni, weil die geschlossen ist. Und auch die eigentlich Berufstätigen, von denen sind viele zu Hause, die nicht unbedingt systemrelevant sind, wie das so schön heißt, sind im Homeoffice, wieder so ein toller Begriff. Andere arbeiten auch weiter. Das ist manchmal auch mit Problemen verbunden, wenn die Kinder zu Hause sind und die Eltern arbeiten müssen. Aber trotzdem, viele von uns sind eben doch zu Hause, viele sind Stubenhocker. Und das ist schon sehr viel anders, als es sonst so ist, sehr viel anders, als wir das gewohnt sind. Eigentlich ist es ja auch ganz schön, zumindest wenn du nicht direkt mit Corona irgendwie zu tun hast, wenn du nicht direkt krank bist, sondern wenn du einfach nur zu Hause sein kannst, dann bietet das ja auch jede Menge Möglichkeiten, wenn man es mal von der Seite betrachten will. Du hast auf einmal Zeit, du kannst, sofern in deinen eigenen vier Wänden, tun und lassen, was du möchtest. Fast. Du hast die Möglichkeit, Sachen zu tun, die du immer schon mal tun wolltest und die liegen geblieben sind. Du könntest deine Wohnung aufräumen, könntest aussortieren, ausmisten, Dinge, die dir schon lange auf der Seele rumliegen, wegschmeißen, könntest aufräumen, Grundsanierung, Frühlingsputz. Du könntest Telefonate führen, die liegen geblieben sind und die du vor dir hergeschoben hast. Die Jahreszeit bietet auch an, die Steuererklärung zu machen. Zeit dafür wäre. Du könntest eine Fremdsprache lernen, wenn das dein Ding ist und wenn du es dir vorgenommen hast. Du könntest auf den Heimtrainer gehen, auch das sicherlich sinnvoll. Du könntest ein Buch lesen, was du dir vorgenommen hast. Es gibt ganz viele wunderbare Möglichkeiten, nüchtern betrachtet, die diese Zeit, die viele, manche jetzt haben, uns bietet. Da ist echt Möglichkeit drin. Die Sache ist, Hand aufs Herz, machst du das? Ist jemand da, der eins von diesen Dingen getan hat schon mal in der freien Zeit oder vielleicht sogar zwei Dinge von denen, die ich genannt habe? Leider ist die Wahrheit über unsere freie Zeit ja doch eine andere oft. Wir schlafen länger als sonst, fallen dann irgendwann aus dem Bett, wenn der Wecker nicht geklingelt hat. Wir lassen unsere Schlafanzüge, unsere Schlafklamotten an. Irgendwie führt es uns dann Richtung Computer, Rechner, Richtung Smartphone, Tablet, was du bevorzugt jeweils, oder an den Fernseher. Und dann braucht man gar nicht viel dafür tun. Irgendwann läuft die Serie, das Internet ist an, du guckst irgendwelche Sachen sinnvoll, sinnlos, wahrscheinlich eher sinnlos, teilweise vielleicht sogar zweifelhafte Dinge. So rutschst du in den Tag. Irgendwann dann vielleicht die erste Heißhungerattacke, Ofen auf, irgendwas rein, irgendwas. Hauptsache schnell, lecker und ungesund. Dann noch vor vier das erste Bier oder Cola oder Energy Drink, was du halt so bevorzugst. Und so vergeht eine Stunde nach der anderen. Es wird dunkel, der Tag ist vorbei. Du bist müde, vielleicht schläfst du ein auf deinem Sofa oder Sessel. Vielleicht schaffst du es auch noch, in dein Bett zu kommen. Du bist ja irgendwo unzufrieden zwar mit dem, was geworden ist, aber doch müde genug, dann ins Bett zu fallen. Klar, selbstverständlich, ohne Zähne geputzt zu haben. Zum Glück hast du natürlich deinen Schlafanzug noch an. Ich habe heute noch mal gelesen, das habe ich jetzt noch gar nicht in meinem Skript aufgenommen. Viele ergänzende auch diese Dinge, die ich so versucht habe, ein bisschen übertrieben auch sicherlich darzustellen, ergänzen sie damit, dass sie in Kaufrausch verfallen, Onlinehandel, die bekannten einschlägigen Seiten. sind ganz gut frequentiert in diesen Tagen. Ja, wie geht's dir, wenn ich das so sage, dass was könntest, was gut wäre, was du dir vielleicht vorgenommen hast auf der einen Seite, auf der anderen Seite das, wie es oft ist. Und ich gebe offen zu, ich habe übertrieben, klar, ist schon ziemlich klischeehaft, wie ich das gesagt habe. Aber vielleicht sagst du auch, naja, da ist ein oder andere vielleicht, aber vieles erkenne ich doch auch wieder. Vielleicht erkennst du dich wieder in dieser Darstellung, in diesem Auseinanderdriften der Diskrepanz zwischen dem, was gut wäre und zwischen dem, was wirklich ist. Vielleicht hat der ein oder andere sogar noch etwas hinzuzufügen und sagt, ja, das mache ich auch noch. Würde man natürlich nicht so gerne öffentlich drüber reden, aber das ist ja hier auch nicht der Fall. Ja, und vor allem, wenn du ein Christ bist, vor allem, wenn du eigentlich den Anspruch hast, mit deinem Leben Gott zu dienen und das zu tun, was Gott gefällt, und das vorne und hinten nicht klappt, dann ist das schon frustrierend, dann ist es schon auch ziemlich schmerzlich anzusehen, wie wir gerade in dieser besonderen Zeit des Stubenhockens oft sehr kläglich scheitern. Aber was sollen wir tun? Wie können wir aus dieser Situation herauskommen? Einfach uns noch mehr Mühe geben? Einfach sagen, okay, wenn wir jetzt richtig reinhauen, wenn wir richtig uns anstrengen, dann wird es morgen bestimmt besser, als es heute gewesen ist. Dann gelingt es vielleicht irgendwann wirklich mal, dass die Dinge besser werden. Nur Mühe geben? Ich glaube nicht. Viele machen das so. Für viele ist das auch die einzige denkbare Lösung. Ich muss mich noch mehr anstrengen, ich muss noch mehr reinhauen als sonst. Aber so richtig klappen tut das nicht, zeigt zumindest die Erfahrung. Und wer immer nur sich mehr Mühe geben will und sagt, morgen wird es besser als heute, der erlebt auf Dauer auch sehr viel Frust mit dieser Methode. Es gibt eine biblische Wahrheit, die an der Stelle zieht, und das ist eine schockierende Wahrheit. Sie ist platt einfach, aber doch ernüchternd über uns Menschen. Und davon spricht der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer. Er bringt das schön knackig auf den Punkt, wenn er in Römer 7 Folgendes sagt bzw. schreibt. Römer 7, Vers 18, da steht, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Das ist leider die Wahrheit, wie sie uns das Wort Gottes überliefert. Das Wollen ja, das Vollbringen nein. Mit anderen Worten, wenn du einer von denen bist, die jetzt während der Corona-Zeit zu Hause sitzen und die Frust darüber anhäufen, dass es nicht läuft und dass ein Tag wie der andere zum Scheitern verurteilt ist und du es einfach nicht klappt oder es bei dir einfach nicht klappt, dass du die Dinge tust, die gut wären und die du willst, dann muss ich dir von der Bibel her sagen, ja, das ist der Normalfall. Es ist auch nicht so, dass du der einzige Loser bist, der mit diesen Problemen kämpft, sondern es ist normal. Es ist das, wie Gott uns ein realistisches Bild über uns Menschen zeigt. Bemüht, ja, vollbringen, nein. Wahrscheinlich wärst du erstaunt, wenn du sehen könntest, was in deiner Nachbarwohnung so alles passiert. Mach das nicht, aber wenn du das Schlüsselloch gucken könntest und sehen würdest, was bei deinem Nachbar alles los ist, was der alles mit seiner Zeit macht, du wärst wahrscheinlich wirklich hoch erstaunt. Oder wenn wir in den Gemeinden anfangen würden, ehrlich darüber zu reden, was machen wir, wenn wir Zeit haben? Was tun wir, wenn wir zu Hause sind, wenn uns keiner sieht? Wir wären wahrscheinlich erschüttert, erstaunt, würden schockiert darüber sein, was die anderen so alles machen. Das würde in einem ganz neuen Licht erscheinen. Es wäre gar nicht schlecht, darüber zu reden, darüber zu beten und auch über diese Dinge zur Buße zu kommen. Aber wir würden staunen, bin ich ganz sicher. Natürlich ist es ein schwacher Trost, das muss man auch sagen. Nur weil die anderen die gleichen Probleme haben wie du, dann ist es dadurch natürlich jetzt nicht unbedingt besser. Die gute Nachricht ist aber, weshalb ich auch heute hier stehe und was ich unbedingt sagen und mit dir teilen möchte, die gute Nachricht ist, es gibt einen Ausweg. Gott hat eine Lösung für diese Dinge und er teilt sie uns auch mit in der Bibel, in seinem Wort. Und da kommt dann auch der Epheserbrief ins Spiel, über den wir ja als Gemeinde schon länger nachdenken, aber jetzt nochmal auch besonders das eben halt in den Kontext der neuen Situation gebracht haben. Der Abschnitt aus Epheser 4, den hat Jens schon vorgelesen, aber ich will doch nochmal einige Verse rausgreifen und sie nochmal lesen, weil es eben auch gerade die Verse sind, über die ich besonders mit euch nachdenken möchte. Und das sind vor allem die letzten Verse des Abschnitts, genau genommen von Vers 20 an bis Vers 24. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Da gibt es einige interessante Formulierungen. Die Gesinnung, die Einstellung, da werde ich am Ende noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Aber vor allem eins hat es mir besonders angetan, nämlich dieses Bild, was Paulus da benutzt, vom Ausziehen des alten Menschen und vom Anziehen des neuen Menschen. Den alten Menschen ausziehen, den neuen Menschen anziehen. Diese Formulierung, diesen Gedanken, was es damit zu tun hat, das möchte ich gerne in den Mittelpunkt meiner Überlegungen stellen. Ich werde dazu ein bisschen ausholen. Wir kommen in den Römerbrief wieder mit rein. Wir kommen auch auf Worte Jesu zu sprechen aus dem Lukas-Evangelium. Aber wir werden uns um den Gedanken drehen, wenn das die Lösung Gottes ist für die Probleme, dass ich nicht richtig mit mir selbst und mit meiner Zeit und mit meinem Leben umgehen kann, wenn das die Lösung ist, den alten Menschen auszuziehen und den neuen anzuziehen, dann nehmen wir uns auch die Zeit zu gucken, was das denn bedeutet und wie das funktioniert praktisch. Ein Beispiel, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich es liebe, mit billigen alten Autos rumzufahren. Für kleines Geld gekauft und viel Spaß daran gehabt. Ich habe schon viele Autos auch besessen, viele alte, viele, ja, würden andere sagen, schrottreife Autos. Ich bin da sozusagen der typische letzte Handhalter dieser Fahrzeuge. Und wenn du solche Fahrzeuge fährst, dann musst du gelegentlich Entscheidungen treffen. Nämlich, wenn das Auto mal wieder kaputt ist, dann musst du entscheiden, schiebe ich es in die Presse und kommt für ein paar Hunderter das neue Auto. Oder lasse ich es reparieren, weil es sich noch lohnt und weil ich es behalten will. Und manchmal sind das Entscheidungen, die knifflig zu treffen sind. Reparieren oder verschrotten. Warum erzähle ich das? Weil ich das vergleichen will mit dem alten Menschen. Bei unserem alten Menschen ist es nämlich keine Frage. Den kannst du nicht reparieren. Der alte Mensch ist wie ein schrottreifes Auto, was nicht mehr zu retten ist, was beim besten Willen nicht für Geld und gute Worte wiederherzustellen ist. So ist der alte Mensch ein Fall für den Schrott, ein Fall für die Presse. Was heißt das konkret für dich in deiner Situation zu Hause? Das heißt, wenn du merkst, dass du nichts Vernünftiges zustande bringst, dass immer das herauskommt, was du eigentlich gar nicht willst, dann kannst du die Situation nicht jetzt reparieren, kannst du die Situation nicht kitten durch Einsatz, durch gute Vorsätze. Gute Vorsätze sind meist zum Scheitern verurteilt, sondern du brauchst eine grundlegend neue Situation, wie ein neues Auto. So brauchst du eine neue Lebensgrundlage, eine neue Ausgangssituation für dein Leben und dein Stubenhocken. Ja, und diese Situation, die grundsätzlich neue, die neue Situation, den neuen Menschen, den bekommst du eben nur, wenn du nach Epheser 4 den alten ablegst und den neuen Menschen anziehst. Wer oder was ist das aber? Das ist ja erstmal sehr bildlich gesprochen von Paulus, den alten Menschen ausziehen, den neuen Menschen anziehen. Wer oder was ist der alte bzw. der neue Mensch? Erstmal ein Tipp vorweg. Im Epheserbrief führt Paulus das so aus, aber im Römerbrief, der sowieso ja um einige Kapitel länger ist als der Epheserbrief, nimmt sich der Apostel Paulus noch mal ein bisschen mehr Zeit und erläutert diese Dinge noch mal deutlich ausführlicher, als er das im Brief an die Epheser tut. Also wenn du das nachhalten möchtest, was ich hier sage, dann empfehle ich dir einfach auch die Kapitel 6, 7 und 8 des Römerbriefes zu Hause zu lesen. Nimm deine Bibel zur Hand und dann kannst du es nachhalten. Ich werde selber auch den ein oder anderen Vers daraus zitieren, beziehungsweise der erste Vers war ja auch schon genau aus diesen Kapiteln. Den will ich auch nochmal wieder aufrufen, den wir vorhin hatten, Vers 18 aus Kapitel 7 des Römerbriefes. Wie gesagt, den hatten wir schon. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Das ist diese einfache Wahrheit, von der ich sprach über uns Menschen. Der Mensch neigt zum Bösen. Wir können uns vornehmen, edel, hilfreich und gut zu sein als Ideal. Das kann in uns drin der Wille sein, aber das Vollbringen, dazu reicht es nicht. Da schlägt wieder das Böse durch und wir schaffen nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Du kannst, wenn du magst, mal so die Geschichte der Menschheit vor deinem inneren Auge durchgehen, kannst die Epochen dieser Weltgeschichte und die Reiche dieser Weltgeschichte dir überlegen. Viele hatten im Sinn, wirklich Gutes zu schaffen. Viele hatten im Sinn, edel zu sein, die Menschheit voranzubringen, gesellschaftlichen Fortschritt, menschlichen Fortschritt, humanistischen Fortschritt. Und doch hat es nicht geklappt, weil der Mensch zum Bösen neigt und weil der Mensch eben nicht das zustande bringt, was er sich vornimmt. Deswegen sind wir nach Jahrtausenden der Entwicklung, in Anführungszeichen, da, wo wir heute sind und kein Stück weiter als vor Jahrtausenden. Laut Römer 7, was ich nun ja zweimal vorgelesen habe, liegt das an unserem Fleisch. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes ist. Dieser Begriff Fleisch ist in der Bibel ein ganz besonderer Begriff, der ist auch vielschichtig, da kann man relativ viel zu erzählen. Ich will mich hier für diese Predigt darauf beschränken, zu sagen, es hat auf jeden Fall was mit unserem Körper zu tun, das Fleisch. Und es hat was damit zu tun, laut Römer 7, dass auf dieser Ebene wir verführbar sind zum Bösen, dass unser Fleisch uns ja zum Bösen verführt und auch selber von außen zum Bösen verführbar ist. Unser Fleisch ist sozusagen der Adressat in uns, an den sich das Böse richtet und was dann das Böse in uns auch zur Wirkung bringt. Klingt jetzt ein bisschen abgefahren, ein bisschen theologisch ist es vielleicht auch, aber wenn wir es bei diesen wenigen Gedanken lassen, ich denke, dann können wir mit dem Begriff ganz gut umgehen. Konkret könnte man auf jeden Fall sagen, dein Fleisch ist es, was dafür sorgt, dass du zu Hause in deiner Stube hockst und dass sich trotz bester Vorsätze oft Abgründe auftun. Und auch hier muss ich es nochmal wiederholen, was ich schon gesagt habe, jetzt wo wir den Begriff des Fleisches eingeführt haben, dein Fleisch ist nicht reparabel. Dein Fleisch hat einen Totalschaden. Du kannst es nicht reparieren. Mit einem anderen Bild könnte man sagen, dein Fleisch ist eine Bestie in dir, die zu dir gehört und die du nicht zähmen kannst. Und eine Bestie wird immer eine Bestie bleiben, auch wenn du sie schminkst. Und ein Totalschaden bleibt ein Totalschaden, auch wenn du an der einen oder anderen Schraube drehst. Du brauchst Erneuerung und nicht Verbesserung. Ja, wenn du kein Kind Gottes bist, dann kennt die Bibel dafür keinen Ausweg. Dann weiß sie nicht, wie man dir helfen kann. Und ich wüsste es auch nicht. Aber selbst wenn du ein Kind Gottes bist, selbst als Christ, steckst du natürlich in einer brisanten Situation mit dem, was ich da gesagt habe. Denn dein Geist und deine Seele, was dich ausmacht, du bist ja ein erlöstes Kind Gottes. Du wirst ja nach Geist und Seele einmal auferstehen, wirst bei deinem Herrn, bei Jesus Christus sein, wirst mit ihm vereinigt sein, wirst im Reich des Vaters auch leben dürfen. Das ist alles gut, das ist wunderbar. Aber dieser erlöste Geist und die erlöste Seele steckt eben auch bei uns Christen, solange wir auf dieser Erde sind, noch in einem unerlösten Körper, in einem unerlösten Fleisch. Und das wird auch dadurch deutlich, dass wir unseren Körper, so wie er jetzt ist, ja nicht mitnehmen werden in den Himmel. Wenn wir sterben, wird Geist und Seele vom Körper getrennt, der eine Teil zum Herrn, der Körper aber bleibt hier und verfällt. Also merkt ihr, ein erlöster Geist, eine erlöste Seele in einem unerlösten Körper. Und das kommt natürlich zu Reibereien. Und das verursacht natürlich Probleme. Der Geist, wieder das Fleisch heißt es manchmal auch, beziehungsweise so heißt es in Galater 5. Paulus, der die Dinge oft gut auf den Punkt bringt und dasselbe auch an sich wahrnimmt, dass er in diesem unerlösten Körper steckt, ruft einmal übrigens auch im Römerbrief aus: Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib? Lasst uns einen Schritt weitergehen. Der alte Mensch, das ist ja das, worum wir uns noch drehen. Das Fleisch, was diesen alten Mensch ausmacht, dieser Hang zum Bösen, der uns immer wieder dahin zieht, wo wir gar nicht hinwollen. Die Bibel weiß, wie wir mit diesem alten Mensch umgehen können, wie wir mit dem klarkommen können. Ich hatte gesagt, es gibt eine biblische Lösung und die besteht eben darin, dass wir diesen alten Menschen ans Kreuz Jesu bringen. Auch hierzu habe ich nochmal zwei Bibelverse rausgesucht. Und zwar finden wir die auch wieder, ich habe es schon vorweggenommen, im Römerbrief. In diesem Fall Römer 6. Da ist es zum einen der Vers 6, wo steht: Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Und dann überspringe ich einige Verse und dann geht es in Vers 11, müsste es sein. Ja, es ist Vers 11. Dann geht es in Vers 11 weiter. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir kommen von der Frage, wie wir den alten Menschen ausziehen und den neuen anziehen. Da muss man sagen, den Alten ziehen wir nicht aus, indem wir ihn an die Garderobe hängen, sondern den Alten ziehen wir aus, indem wir ihn an das Kreuz Jesu Christi nageln. Es ist das Blut Jesu, was uns frei macht von unserer Sünde, von unserer Schuld, was uns zu Kindern Gottes macht. Aber es ist eben das Kreuz Christi, über das wir hier reden, was uns von der Bestie in uns selbst, dem alten Menschen, unserem Fleisch befreit. Wenn wir es wollen und wenn wir es selbst zulassen. Es gibt Christen, die können damit nicht viel anfangen. Es gibt Christen, die sagen, ach, bleib mir weg mit dem Kreuz. Das Kreuz ist mir irgendwie zu brutal. Das Kreuz ist mir zu martialisch. Geht das nicht irgendwie auch anders? Könnte man das nicht irgendwie in den Hintergrund rücken? Das gibt es. Aber so wie ich das sehe und wie ich es als Bibelleser hier an der Stelle wahrnehme auch, so ist es ganz anders. So ist das Kreuz etwas ganz Wunderbares, etwas Schönes, weil es das ist, was in mir wirklich böse ist, was mich zum Bösen treibt, das findet sein Ende am Kreuz. Am Kreuz bin ich befreit. Am Kreuz Jesu zerbricht mein Fleisch. Am Kreuz Jesu finde ich Ruhe. Im Kreuz ist Sieg. Damit ist das Kreuz was Wunderbares, weil dort unser alter Mensch dran sterben kann und wir selbst zur Ruhe kommen. Jetzt, wie gesagt, noch eine Bibelstelle, ein Zitat von unserem Herrn Jesus Christus selber, was wir im Lukas-Evangelium finden. Da sagt Jesus Folgendes: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wir sehen also die Idee, sein Kreuz auf sich zu nehmen, seinen alten Menschen auszuziehen, seinen alten Menschen zu kreuzigen, die hat sich nicht Paulus irgendwann mal ausgedacht, sondern das ist eine Grundidee von Jesus. Die hatte Jesus schon, bevor er überhaupt erst an dieses Kreuz gegangen ist, hatte Jesus diesen Plan mit dem Sterben, seinem Sterben am Kreuz, würde er es auch uns ermöglichen, unseren alten Mensch, unser sündiges Fleisch hinter uns zu lassen, damit wir so leben könnten, wie das gut ist, wie es ihm Ehre macht und wie es auch für uns wesentlich und für uns gut ist. Also die Idee stammt nicht von Paulus, es ist eine göttliche Idee, die Jesus selbst hier äußert und für die er selber an dieses Kreuz geht. Was ich wichtig finde und warum ich auch die Überlieferung nach Lukas gewählt habe, ist, dass Jesus hier sagt, nehmt das Kreuz auf euch täglich. Und damit haben wir auch im Grunde jetzt alle nötigen Puzzleteile an Bibelstellen auch zusammen, von denen ich denke, dass wir jetzt das Gesamte zusammensetzen können, wenn wir gucken, was bedeutet das, den alten Menschen auszuziehen. Lasst mich ein Fazit wagen. Wir stecken in der Corona-Krise, dieser besonderen Zeit, die uns jetzt erstmal besonders vor Augen malt, wie wenig wir in der Lage sind, das Gute zu tun, auch wenn wir das möchten. Das ist unsere Ausgangssituation. Wir kriegen vor Augen gemalt, wie wir täglich scheitern und kläglich scheitern, wie wir uns öffnen und uns allem möglichen Dreck hingeben. Wir sind, sagen wir es mit den biblischen Vokabeln, mit unserem eigenen Fleisch schmerzlich konfrontiert. Aber wir haben auch gelernt, wie wir damit umgehen können. Und das Erste ist, wir müssen umdenken. Gesinnung, hatte ich eben gesagt, dass ich da noch mal kurz drauf zurückkommen werde. Wir müssen umdenken. Übrigens umdenken, wenn man es ins Griechische übersetzen würde, bedeutet Meta, Neuer, was wir dann mit Buße übersetzen würden manchmal. Also wir müssen umdenken, Buße tun. Das Umdenken besteht darin, nicht mehr zu sagen, dass wir selber aus eigener Kraft, aus eigener Mühe die Dinge angehen, dann werden wir nämlich wieder scheitern, sondern das Umdenken besteht darin, dass wir jetzt sagen, statt unseren alten Menschen zu verbessern, brauchen wir einen ganz neuen. Und diesen neuen Menschen, den kriegen wir nur von Gott selber. Der zweite Gedanke in diesem Fazit ist, wenn du dieses Umdenken, wenn du das nachvollziehen kannst, wenn du sagst, ja, das stimmt, so ist es, ich sehe das ein, dass ich nicht selber die Dinge in den Griff kriege, sondern Gott brauche, dann klär die Sache mit Gott. Dann bring die Sache ins Gebet. Ich habe mal versucht, ein solches Gebet zu formulieren. Das ist natürlich mein Gebet, sind meine Worte und nur so eine Krücke vielleicht für dich, wenn du dich fragst, wie könnte sowas lauten, wie könnte sowas gehen. Ja, ich habe einfach mal angefangen zu formulieren. Himmlischer Vater, ich gebe zu, dass ich mit meiner Sünde nicht klarkomme. Ich schaffe es auch nicht so zu leben, wie das gut wäre. Ich scheitere regelmäßig kläglich mit meinem Leben. Und daher möchte ich in Zukunft nicht mehr auf meine eigenen Kräfte vertrauen, sondern ich möchte auf deine Kräfte vertrauen. Ich weiß nämlich, dass das Kreuz deines Sohnes Jesus Christus die Kraft hat, mich zu erlösen und mich zu befreien zu einem Leben, wie es gut ist und wie es dir die Ehre bereitet. Darauf will ich mich verlassen und weil du es sagst, möchte ich mich als gekreuzigt für die Sünde ansehen. Weil du es sagst, möchte ich mit dir leben. Amen. Ist das unscheinbar, das Gebet? Ich persönlich finde es eher spektakulär, aber wenn du es wirklich aus ganzem Herzen betest, dann wirst du staunen, was das Gebet vermag und was Gott dir eröffnen wird, wenn du so in ehrlicher Haltung zu ihm kommst. Und das Dritte, was ich im Fazit noch habe und wichtig finde, ist, bis jetzt haben wir darüber gesprochen, den alten Menschen auszuziehen. Was bedeutet es, den neuen Menschen anzuziehen? Man könnte auch sagen, in Christus leben, so hat es Paulus im Römerbrief auch mal formuliert. Das bedeutet auch, dass ich mich mit Jesus umgebe, dass ich Zeit mit Jesus verbringe, dass ich mich von ihm ja prägen lasse, dass ich mit oder in seinem Wort lese. Ich glaube, Zeit mit Jesus verbringen, prägen, umgeben, dass wir da vor allem bei der Bibel ankommen werden. In vielen Dingen ist Gott zu finden, bis hin zu in der Natur, in christlicher Kunst, in manchen Liedern. Aber ich glaube, wenn wir uns wirklich auf Gott einlassen wollen, wenn wir uns wirklich auf Christus ausrichten wollen und diesen neuen Menschen anziehen, der ja nur von ihm kommen kann, dann werden wir bei der Bibel bleiben. Dann werden wir wirklich ganz eng in der Bibel oder ganz eng mit ihm durch die Bibel verbunden bleiben. Da gibt es noch mal ein Zitat zu. Ich hatte am Anfang ein Zitat von einem Evangelisten. Jetzt habe ich noch mal eins, auch von einem Evangelisten, diesmal aus Amerika, und zwar Dwight L. Moody. Der Mann hat gesagt, die Bibel ist nicht dazu da, unser Wissen zu vermehren, sondern sie ist dazu da, unser Leben zu verändern. Das ist es. Wenn du den neuen Menschen anziehen willst, wenn du dich Christus aussetzen willst und von ihm prägen lassen willst, dann brauchst du unbedingt die Bibel. Aus meiner Sicht ist es gut, 2 oder auch 3 Kapitel am Tag zu lesen, damit sie auf uns wirken kann, damit sie in uns eindringt und damit sie unser Denken verändert. Günstig wäre es, auch wieder aus meiner Sicht, vielleicht wirklich morgens zu lesen, weil wenn die Bibel wirklich Einfluss auf uns nimmt, wenn sie auch Einfluss auf unseren Tag nimmt, dann ist es wahrscheinlich schlau, das voranzustellen, damit sie uns den Tag über prägen kann und damit der Tag mit Christus begonnen, mit dem neuen Menschen bekleidet, wirklich ein anderer werden kann, als er es geworden wäre ohne Christus und dem alten Menschen. Kleine Idee am Rande, wenn du gleich heute damit anfangen willst, Römer 6 bis 8. Damit bin ich auch am Schluss meiner Gedanken angekommen und habe noch eine praktische Idee, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Damit komme ich dann nämlich auch wieder zu Epheser 4 zurück, wo es ja ums Anziehen und ums Ausziehen geht. Und auch wenn ich eben gescherzt habe, den Schlafanzug den ganzen Tag anzulassen, gehe ich doch mal davon aus, dass viele sich doch morgens nach dem Aufstehen noch vernünftig anziehen und mit Klamotten für den Tag ausstatten. Und die praktische Idee ist eben einfach, vielleicht kannst du das miteinander verknüpfen. Vielleicht kannst du sagen, das Anziehen der Klamotten für den Tag, die Wäsche, die ich mir ausgesucht habe, den Tag über zu tragen, das verbinde ich damit auch täglich, wie es unser Herr Jesus sagt, den neuen Menschen anzuziehen. Ich ziehe also nicht nur eine frische Hose an und ein frisches Oberteil an, sondern ich verbinde dieses ganz alltägliche Anziehen damit, dass ich auch den neuen Menschen täglich anziehe, dieses Kreuz auf mich nehme und mit jedem Anziehen, was ich normalerweise jeden Tag tue, bete ich auch und gebe mich Jesus dann auch wieder hin und sage ihm, ich weiß, aus mir heraus wird dieser Tag in die Hose gehen. Aus mir heraus wird heute das eine oder andere Schlimme passieren. Aber ich möchte nicht aus mir heraus leben, sondern aus dir heraus. Meinen alten Mensch, mein Scheitern, mein Unvermögen gebe ich dir ab und möchte an dein Kreuz nageln. Gib mir dafür deine Kraft, die in deinem Blut liegt. Das wäre ein super Gebet. Das wäre ein Anziehen des neuen Menschen. Und wie gesagt, vielleicht kannst du es dir einfach zur Angewohnheit machen, wenn du das möchtest, das zu verknüpfen. Morgens ziehe ich meine Klamotten an und ich ziehe den neuen Mensch an. Und ich bin davon überzeugt und mache auch selber meine vorsichtigen Erfahrungen ja auf dem Gebiet. Ich bin davon überzeugt, das wird dein Leben verändern. Das wird jeden einzelnen deiner Tage auf den Kopf stellen. Soweit die Idee. Und ich denke, damit habe ich auch genug gesagt. Jetzt ist nicht mehr die Zeit zum Reden, jetzt ist die Zeit zum Handeln. Amen.